Lasst uns gut sein. Der Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind die Veränderung.
Hallo, herzlich willkommen zu Lasst uns gut sein, dem Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Mario.
Ich bin Clara.
Und wir sind hier heute im Studio Alex Berlin im offenen Kanal, der uns dankenswerterweise das Studio zur Verfügung stellt für unseren allerersten Podcast. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten über Bücher, das machen wir ganz gerne. Und darum, Clara, bist ja du auch hier. Warum?
Genau, ich kümmere mich um alles, was mit Büchern und Literatur zu tun hat. Bei uns, bei Lasst uns gut sein und auch beim Lux Magazin, da habe ich in der ersten Ausgabe die Bücherempfehlungen gemacht und unter anderem auch ein Buch rausgesucht, um das es heute spezieller gehen soll. Aber darüber reden wir gleich nochmal en Detail. Aber generell blogge und schreibe ich schon seit Jahren über Bücher und freue mich einfach, jetzt hier dabei zu sein und ein bisschen über Literatur zu erzählen.
Schön. Und damit wir nicht nur miteinander sprechen, haben wir auch einen Gast heute und das ist Andrea Paluch. Hallo, Frau Paluch.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
An der Stelle vielleicht gleich nochmal zu dem Buch, was ich gerade erwähnt habe. Darum soll es heute nämlich ein bisschen genauer gehen. Andrea Paluch hat ein Kinderbuch geschrieben und zwar Die besten Weltuntergänge. Was wird aus uns? 12 aufregende Zukunftsbilder. Das ist 2021 bei Klett Kinderbuch erschienen. Und wie gesagt, hat Erwähnung gefunden in der ersten Ausgabe vom Lux Magazin. Und das fanden wir so spannend, auch in den Diskussionen, in der Redaktion und so weiter, dass wir uns dachten, sprechen wir doch gleich mal mit der Autorin an der Quelle.
Genau. Mich würde natürlich als erstes mal interessieren, Frau Paluch, was macht ein Autor oder wie wird man Autor? Wie sind Sie Autorin geworden? Machen Sie auch was anderes außer Bücher schreiben?
Ich mache nichts anderes außer Bücher schreiben. Und das ist eher passiert als geplant gewesen. Also ich bin da irgendwie ein bisschen reingerutscht. Ich habe als Studentin übersetzt. Zusammen mit Robert Habeck. Wir haben im Team gearbeitet und nach einiger Zeit haben wir gedacht, wir könnten auch zusammen mal was Eigenes schreiben, statt immer nur zu übersetzen. Und so hat sich das ein bisschen entwickelt. Was ein bisschen untypisch ist, weil eigentlich, also es ist für viele Menschen ein Traum, Bücher zu schreiben und auch vielleicht davon zu leben. Aber es ist total schwierig, weil es eigentlich genug Leute gibt, die Bücher schreiben und die Verlage auch genug Autoren haben. Und wenn man das dann wirklich möchte und plant, dann ist das total schwer, da so reinzurutschen. Und bei mir war das irgendwie Glück.
Glück gehört dazu, aber wie stellt man sich das wirklich real vor? Also Sie schreiben ein Buch und dann gibt es davon 3 Exemplare und das wird an die Verlage geschickt und irgendwann haben Sie Glück und einer sagt, jo, wir drucken das.
Als wir angefangen haben, das war ja vor, also es war noch analog alles, also vor Computerzeit, da hat man Sachen ausgedruckt und Manuskripte verschickt, genauso. Und dann, also in den Verlagen haben sich auch dann diese Seiten von unaufgefordert eingesandten Manuskripten gestapelt und ja, so war das. Heutzutage, glaube ich, kann man das eleganter machen mit einem Mausklick. Kann man viele Verlage beglücken mit seinen Ergüssen. Aber es war so richtig altmodisch am Anfang.
Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie sind da irgendwie so dazugekommen zum Autorinnensein, ohne dass das jetzt ein großer Plan war, gab es denn jetzt, als Sie in der Schule waren und dann irgendwie mit der Schule fertig waren und angefangen haben zu studieren, einen großen Berufsplan? Also hatten Sie eigentlich eine ganz andere Idee, wo es hingehen sollte und dann ist das Autorinnensein irgendwie passiert? Oder wie hat sich das entwickelt bei Ihnen?
Ja, also als Kind, ich wollte immer Berufsmusikerin werden.
Das ist ja auch cool.
Ja, aber habe ich nicht realisiert. Und dann habe ich Literaturwissenschaften studiert. Aber das hat halt nicht unbedingt was mit Schreiben im eigentlichen Sinne zu tun. Man schreibt zwar, aber eben wissenschaftliche Texte. Und man hat halt diesen Abstand, also diesen Theorieansatz immer. Es ist nicht das Gleiche, also über etwas zu schreiben, als etwas zu schreiben. Insofern hat das nicht wirklich geholfen. Also es ist mega interessant gewesen, das Studium. Und man lernt ganz viel, man lernt denken. Man hat ein großes, also häuft Wissen an. Aber wenn man selber schreiben will, muss man das üben wie ein Instrument eigentlich. Da hilft es nicht, wenn man Literaturwissenschaften studiert.
Mhm. Welche Instrumente spielen Sie denn?
Also ich wollte immer Querflötistin werden.
Spannend. Das ist einfach ein spannender Berufswunsch. Ich frage, weil ja wahrscheinlich viele oder die meisten unserer Hörer und Hörerinnen ja gerade noch in der Schule sind und das alles noch vor sich haben, was dann hinterher passiert mit sich einen Beruf aussuchen und irgendwie weiter in die Ausbildung gehen nach der Schule. Deswegen würde ich gerne auch noch ein bisschen über Ihre Schulzeit reden. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollten Querflötistin werden und der Rest ist danach dann passiert, wie ich eben schon gesagt habe. Hatten Sie so ein Lieblingsfach in der Schule? Also ist irgendwas Ihnen so hängen geblieben, wo Sie jetzt sagen können, das fanden Sie in der Schule toll und das hat Sie da besonders interessiert? War das dann auch der Musikunterricht oder wie war das?
Ja, also meine Schulzeit fand ich jetzt nicht so dolle. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da viel gelernt habe. Also das kann man so an einer Hand abzählen, die Aha-Erlebnisse, die ich da so hatte. Und was ich da aktiv betrieben habe, war halt tatsächlich also Musik machen in AGs. Mhm. Der Musikunterricht, das fand ich schwierig, weil das war ja sehr theoretisch. Da muss man über Musik reden und Musik beschreiben und so. Das ist nicht das Gleiche wie Musik machen. Ja. Kann man auch wissen und lernen, das ist jetzt, also hat mich jetzt nicht so geflasht, kann ich nicht sagen.
Ist ja ein bisschen wie der Vergleich vom Literaturstudium und zum Bücherschreiben,
ganz
ne?
Genau.
Ja. Witzig. Also dann in der Theorie gar nicht so, von der Theorie gar nicht so begeistert. Das kann ich allerdings nachvollziehen. Ich glaube, das geht ja vielen so, wenn man irgendwie sitzen und zuhören muss und Theorie lernen. Ist wahrscheinlich nur selten irgendwie so aufregend, dass es lange im Gedächtnis bleibt und irgendwie ja, wirklich spaßig wird.
Haben Sie denn Kinder?
Ja, ich habe 4 Kinder.
Wenn Ihre Schulzeit schon gar nicht so doll war, können Sie es mit heute vergleichen? Ist es besser geworden in der Schule oder sagen Sie, heute wird es noch schlimmer, man lernt weniger?
Oh, das kann ich, glaube ich, nicht beurteilen. Also die Schulzeit meiner Kinder war super. Die hatten Spaß und gute Lehrer und ich hatte da nichts zu motzen. Ich höre viele, also aus dem Bekanntenkreis, auch viele Horrorgeschichten so ein bisschen, aber das ist ja immer abhängig von der Schule, also von Menschen abhängig. Mhm. Also sogenannte schlechte Schulen können auch tolle Lehrer haben und umgekehrt. Also das ist, ich weiß nicht. Mhm. Ich glaube, Schulen haben viel mehr Freiheiten, als sie glauben und sind so gut, wie der Schulleiter die ausnutzt.
Das finde ich ist eine schöne Überlegung. Also das würde ich total unterschreiben. Die müssen sich mehr trauen. Ne? Also Lehrer, gerade verbeamtete Lehrer, können sich auch was trauen. Denen kann doch nichts passieren. Wir wollen ja heute über ein Kinderbuch sprechen, Frau Paluch, über eins von Ihren. Sie haben aber auch andere Bücher geschrieben. Also Sie schreiben nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.
Ich schreibe alles. Alles, was man schreiben kann.
Okay. Das finde ich auch, also ich bin ja kein Autor, aber ich dachte immer, man sucht sich so einen Bereich und ist da Spezialist oder funktioniert das, dass man mal für die eine Zielgruppe schreibt und dann für eine andere? Wie läuft das?
Also ich bin ja, wie gesagt, nur Schriftstellerin, also ich lebe davon. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Roman schreibt, der dauert so 2-3 Jahre, dann muss der sich schon extrem gut verkaufen, dass man davon für 2-3 Jahre leben kann. Also es reicht halt nicht. Man muss alles bedienen. Nicht nur Bücher schreiben für jedes Alter, sondern eben auch für Zeitung schreiben, für den Rundfunk, fürs Fernsehen. Also alles, was einem unter die Finger kommt eigentlich.
Okay.
Und was lesen Sie besonders gerne? Das würde ich gerne noch, bevor wir dann auf das Buch spezifisch eingehen, noch einmal wissen, jetzt neben dem Schreiben, was ist denn das, wo Sie große Freude dran haben, was Sie gerne lesen, vielleicht auch, was Sie zuletzt gelesen haben.
Ich lese eigentlich nur, also hauptsächlich professionell, also Recherche oder um mich kundig zu machen über Sachen, die reinspielen in das Thema, was ich gerade bearbeite. Und deshalb lese ich selten aus Vergnügen eigentlich. Aber gerade neulich hatte ich tatsächlich 5 Tage frei und da habe ich den neuen Murakami gelesen. Und das habe ich seit Jahren nicht, so ein Buch weggesuchtet. Das war toll.
Das ist ja auch ein ganz schöner Wälzer, ne? Der neue Murakami ist ein ganz schöner Block. War das in Ihrer Kindheit und Jugend, ich frage auch da nochmal, wie war das da? Waren Sie so eine lesende Jugendliche und ein lesendes Kind oder sind Sie irgendwie erst später zu den Büchern gekommen und gab es da irgendwie Bücher, die Sie besonders begeistert haben? Genau, wie war das?
Ja, als Kind habe ich vor allen Dingen die Karl-May-Sammlung meines Onkels vorwärts und rückwärts gelesen. ich habe nie diese Hanni- und Nanni-Sachen gelesen. Das habe ich fast schon mal gedacht, das müsste ich mal. aus Spaß, einfach damit ich weiß, was das war. Dann habe ich diese ganzen Geheimnis um, so Reihen, die es früher in der Bibliothek gab, Geheimnis um und fünf Freunde und sowas. Da gab es ja immer so 20, 30 Bände, alle gleich mit nur woanders angezeigt, also so. Mhm. Ja, so, sowas habe ich gesuchtet. Und dann habe ich irgendwann von dort bin ich direkt zu Klassikern eigentlich gegangen. Und dann habe ich mich in Heinrich Heine verliebt.
Ja, das kann ich verstehen.
Schön. Heißt, Sie waren auch tatsächlich ein Bibliotheksgänger?
Ja.
Lieber ein Buch lesen als ein Buch besitzen?
Ja.
Schön. Sie sagten jetzt auch, als Autor, um davon leben zu können, muss man so ziemlich alles schreiben. Wenn man diese Ebene ausblendet und Sie sich vollkommen frei austoben könnten und was aussuchen könnten, was würden Sie am liebsten, für welche Leute, für welche Menschen würden Sie am liebsten schreiben?
Also ich bin total interessengeleitet. Ich würde mir halt was suchen, was mich interessiert und dann mal gucken, wen es noch interessieren könnte. ich gehe mal von mir aus. Was ich interessant finde, denke ich, finden andere vielleicht auch gut.
Also gar nicht altersspezifisch, nee. Sondern tatsächlich über den Inhalt. Finde ich sehr spannend. Also ich bin total neugierig heute. Das ist auch die Krux für Sie, weil Sie ja unser erster Gast sind. Wie läuft so ein Schreibprozess ab? Sprich, sitzen Sie irgendwo auf dem Sofa und brauchen Ihre Ruhe? Oder sind Sie am Alex-Funkturm im Café und schreiben, ziehen Sie sich zurück 4 Wochen und keiner darf Sie ansprechen? Das interessiert mich total.
Ich brauche einen Schreibtisch und Ruhe. Und am besten fange ich morgens schon an, weil wenn ich das nicht tue, ist der Tag so schon um, bevor ich mich hingesetzt habe. Also ich muss mich echt disziplinieren, dass ich das Erste, was ich mache, an Schreibtisch und dann irgendwann kann man ja auch nicht mehr. Dann ist man, also wenn das Tagwerk vollbracht ist, dann kann man andere Sachen machen.
Also ist jetzt nichts, was Sie so, dass Sie irgendwie die Muse küsst und Sie wild darauf losschreiben, sondern ist schon auch eine Disziplin.
Ich weiß vorher, was ich mache. Es kommt nicht beim Schreiben oder so. Also ich kontrolliere das, was ich da machen will und dann ist es auch zwischendurch halt wie ein Handwerk. Man muss es halt machen. Mhm. Also, ja.
Das heißt, Sie machen sich auch so eine Art Plot oder Storyboard im Vorfeld und dann schmücken Sie es aus in Prosa, würde ich es mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Einmal habe ich es nicht gemacht. Und das hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, aber hatte ich die Figuren ja nicht so richtig geführt. Und dann haben die angefangen zu machen, was sie wollen. Und am Ende konnten die nicht mehr machen, was ich eigentlich wollte und so. Die hatten dann so ein Eigenleben und das war schrecklich. Also das war ganz schlimm. Ich musste im Grunde von vorne anfangen.
Okay. Das heißt, aus so einer Geschichte entsteht dann auch nicht ein ganz neues Buch, was ja vielleicht auch ein Riesenschlager sein könnte. Das stampfen Sie dann ein, weil Sie schon wollen, dass das Ihre Story ist und Ihre Figuren sind.
Ja, also ich mag halt schlechte Enden nicht. Oder beziehungsweise ich habe einen bestimmten Geschmack, was Enden angeht. Und ich finde, sehr viele Bücher sind eigentlich toll und dann ist das Ende unbefriedigend. Und deshalb denke ich immer rückwärts. Und das habe ich eben einmal nicht gemacht und dann zerfasert das. Dann wird das Ende eben nicht gut. Und das hasse ich. Das finde ich blöd.
Okay.
Das finde ich spannend, dass Sie das so sagen, weil ich das auch schon oft auch gehört habe von Autoren und Autorinnen, dass so Figuren ein Eigenleben entwickeln irgendwann, wenn man die lässt und irgendwie dann ihr Ding machen und man selber, also das stimmt, das klingt ein bisschen esoterisch, aber dass man dann auch nur so noch bedingten Einfluss hat. Und Ihnen ist es dann lieber da die Kontrolle, also in einem gewissen Rahmen die Kontrolle zu behalten, damit Sie Kontrolle über das Ende haben.
Ja, ich glaube, dass es ein handwerklicher Fehler ist, wenn man das zulässt oder auch Ideenlosigkeit oder sowas, weil aus meiner Sicht hat das alles ja einen Sinn. Man macht das ja nicht zum Zeitvertreib und guckt mal, was so passiert, sondern man hat ja eine Idee, warum man das macht. Und diese Idee ist das in meiner Welt das Ende. Man will irgendwo hin. Und wenn man die Figuren lässt, dann landet man halt woanders. Und dann muss man das auch interessant finden. Und das weiß ich nicht. Habe ich ein Problem mit. Okay.
Das heißt ja aber auch, dass jedes Ihrer Bücher dann eigentlich abgeschlossen ist. Sprich, Sie können keine Fortsetzungsromane schreiben.
Doch, haben wir schon auch gemacht. Unsere Kinderbücher sind immer mit dem gleichen Personal, aber die sind, also funktionieren auch einzeln. Man muss die nicht als Reihe lesen. Aber es ist schon so, dass die beiden Heldinnen da, also die werden auch älter und so. Also es gibt eine Chronologie, wenn man möchte, aber man muss das wohl nicht lesen.
Ja. Kommen wir zu großen Projekten. Wir haben ja ein konkretes Buch von Ihnen hier heute als Hauptthema, die besten Weltuntergänge. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie schreiben über die Sachen, die Sie interessieren und hoffen dann auch, dass das andere auch tun. Was hat Sie zu diesem Buch inspiriert? Warum haben Sie das geschrieben? Was war der Gedanke dahinter für Sie?
Also für dieses Buch kann ich diese Lorbeeren nicht einheimsen. Das muss ich meiner Verlegerin zugestehen. Die hatte die Idee. Die wollte gerne Zukunftsvisionen haben und hat mich gefragt, ob ich mir die ausdenken kann. Und das also fand ich sofort eine super Idee. Ich wäre da nicht drauf gekommen, glaube ich. Aber also sie hat halt diese visionäre Kraft für den Buchmarkt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich mit. Ist ein cooles Projekt. Und lustigerweise ist es ja ein Bilderbuch, sodass ich eigentlich gar nicht sagen kann, ich habe das Buch geschrieben. Also ich habe ein Bilderbuch geschrieben, was ist ja irgendwie widersinnig. Mhm. Ich habe halt schon ein bisschen Text dazu gemacht und entwerfe da so das Szenario. Aber eigentlich ist das ja diese große Doppelseite mit diesem Wimmelbild, was das Szenario zeigt. Also Annabelle von Sperber hat sich das, die Optik dann ja dazu ausgedacht. Ich habe mir sozusagen nur den Anstoß gegeben, so könnte es sein. Und dann habe ich ein bisschen fabuliert und sie hat es dann in ein Bild gebracht.
Das heißt, am Anfang war das Wort und dann kam dazu das Bild? Oder war das ein Hin- und Her-Prozess?
Nee, ich hab die Szenarien entworfen und sie hat die dann gemalt.
Und hatten Sie da nochmal irgendwie einen Blick drauf oder ist das wirklich so nacheinander passiert? Oder gab es da eine Zusammenarbeit nochmal mit der Annabelle von Sperber? Haben Sie mit der irgendwie nochmal gebrainstormt oder wie war da die Schnittstelle?
Also ich arbeite ja sehr gerne im Team, habe ich ja auch viele Jahre gemacht und hatte mich total darauf gefreut, wieder sowas zu machen in einer Gruppe, also mit der Verlegerin und der Illustratorin. Und dann kam Corona und wir haben nur noch digital kommuniziert und dann war das nicht so ein Kommunikationsprozess, wie ich es mir gewünscht hätte. Also es war schon so ein bisschen, ich sage, wie ich es mir vorstelle, Annabelle malt das und die Verlegerin ist so der Schalter zwischen uns beiden gewesen. Also ja, war suboptimal ein bisschen.
Mhm. Bisschen den Umständen geschuldet.
Ja.
Da ist natürlich, da muss ich gleich einmal zwischenfragen und ich weiß gar nicht, ob Sie das so konkret sagen können oder nicht, aber ist die Idee für das Buch entstanden vor der Corona-Pandemie?
Ja.
Okay. Und es gibt ja auch ein Zukunftsszenario, was eine Viruspandemie mal aufmacht. Ist das dann im Zuge von Corona entstanden oder war das auch schon vorher da?
Nee, das haben wir aus der Wirklichkeit.
Okay, das war...
Da wäre ich nie drauf gekommen. Never ever. Und dann hatten wir, also wir haben eine bestimmte Anzahl Seiten zur Verfügung gehabt und dann fehlte noch eine Vision und dann haben wir gedacht, ja, ist ja klar, was wir da nehmen müssen jetzt eigentlich.
Mhm. Spannend.
Ja.
Passt natürlich genau zur Zeit. Nicht schön, aber passt echt genau.
Ja.
Ja. Und die anderen Szenarien, die gab es vorher. Das heißt, das war jetzt tatsächlich, ja, in jedem Unglück steckt was Glückliches, der Lückenfüller Corona, der es auch voll machen konnte. Wo haben Sie denn die Ideen für die anderen Szenarien her? Sind die alle selbst ausgedacht? Haben Sie sich da Anlehnungen aus der Popkultur geholt?
Ja, also ganz viele so Horrorszenarien gibt's ja schon. Also sowohl aus wissenschaftlicher Sicht als auch aus Science Fiction oder sowas. Es gibt ja ganz viele Zukunftsvisionen, die gibt es schon. Da muss man nicht mehr viel machen, um das zu verändern oder schlimmer zu machen oder sowas. Also die Dystopien gingen ganz schnell und ganz einfach. Die Utopien waren schwierig.
Mhm.
Und ich habe das eigentlich, habe ich immer nur ein Paradigma der Wirklichkeit verändert und dann verändert sich ganz viel automatisch. Also ich habe gar nicht so, es war gar nicht so komplex. Ich habe nicht viele Sachen verändert, aber zum Beispiel kein Wasser mehr macht schon eine Menge mit der Wirklichkeit. Also es reicht schon, nur eine Sache zu ändern.
Warum waren die Utopien schwierig? Sind Sie Pessimist?
Nee, wir sind darauf, also geschult darin, uns schreckliche Sachen vorzustellen und nicht geschult darin, uns was, also gute Fantasien sind, da muss man viel kreativer sein. Okay. Die fliegen einem nicht so zu. Das ist, da muss man wirklich selber aktiv werden.
Ja. Als Erwachsener. Ich glaube, bei Kindern ist es andersrum, oder? Die können die guten Sachen irgendwie sich noch viel mehr erträumen und vorstellen.
Kann sein.
Das Buch ist ja für Kinder ab 8 Jahren.
Mhm.
Wie legen Sie für so ein Buch die Altersklasse fest? Gibt es da Probeleser oder wie findet man das raus?
Ja, es gibt natürlich eine Idee vom Verlag. Also das ist zwar ein Bilderbuch, aber eben kein Kindergarten-Vorlesebuch, weil das Thema anspruchsvoll ist. Und tatsächlich hat Monika Osberghaus so eine Kindertestgruppe, die auch, denen hat sie immer gezeigt, was wir machen. Und die waren am Anfang, hat die das überhaupt nicht interessiert, meine Texte. Also wir haben mit den Texten angefangen. Also das war sehr, sehr lehrreich. Das Buch ist jetzt ein bisschen so aufgebaut wie ein fiktives Sachbuch. Also die Texte sind irgendwie sachlich. Und ich hatte am Anfang eher so Geschichten. Also es gibt eine Familie, die in jedem Szenario vorkommt. Und ich habe dann am Anfang so versucht, dass da etwas passiert. Also eine Geschichte in dieser Welt stattfindet. Und das hat die Kinder null interessiert, sondern die wollten wissen, wie ist es da? Wie ist es da in dieser Welt? Was ist denn da anders und so? Also das war das. Also es musste sehr sachlich sein.
Das klingt total spannend. Die Texte sind ja auch nicht sehr, sehr umfangreich, nicht sehr lang. Sie hatten vorhin in unserem Vorgespräch auch schon gesagt, Sie gehen damit auch in Schulen, machen Lesungen und erzählen die Geschichten, die Kinder ihre Geschichten dann weiter. Machen die das größer?
Genau, ich lese dann mal meinen Text vor und sage dann, was ist denn noch so, wenn kein Wasser da ist zum Beispiel. Und dann fällt denen ganz, ganz viel ein. Und was auch besonders stark ist, finde ich, dass die Bilder, die ich eigentlich nicht so, die dystopisch sind für Erwachsene, zum Beispiel eine Welt ohne Menschen oder im Weltraum leben, das finden die Kinder alles toll.
Im Weltraum finde ich auch super. Star Trek, großartig.
Also insofern ist das immer, ich frage auch immer ab, wer findet dieses Bild schlimm oder wer findet dieses Bild gut? Und das ist, also bei einigen, die für Erwachsene ganz klar negativ besetzt sind, finden die Kinder super. Also eine Welt ohne Menschen, wo die Natur sich erholt und alles sich zurückerobert und es der Welt gut geht, das finden die Kinder super.
Mhm. Krass.
Ja. Herr Paluch, was mir gerade so in den Sinn kommt, ist denn das überhaupt ein Nachhaltigkeitsbuch? Bei uns ist es ja im Nachhaltigkeitskontext aufgetaucht. Ist es bei Ihnen auch so verortet und gewollt?
Also es ist ein Zukunftsbuch auf jeden Fall und es geht eigentlich darum, es geht nicht um Aufklärung oder irgendwie Kindern zu sagen, wie schrecklich alles werden kann oder sowas, sondern es geht darum zu zeigen, dass man sich alles vorstellen darf und dass man kreativ sein kann und muss. Also es geht ja eigentlich um eine Kreativitätsübung. Das ist die Kernkompetenz der Zukunft. Mhm. Und wenn die darf auch nicht angstbeladen sein, die muss frei sein. Und darum geht es eigentlich.
Ist denn das auch ein Ergebnis von Lesungen mit Kindern? Dass die rausgehen mit Ideen oder mit einer anderen Sicht?
Also dass das jetzt einen unmittelbaren Effekt hat auf das Leben oder den Alltag der Kinder, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Anregung, mit Spaß zu denken. Also ich möchte nicht, dass Kinder, also das ist ja so ein bisschen auch ein Problem, glaube ich, der Schulbildung, dass die halt so, also lernen, in Schubladen zu denken und Sachen so zu sortieren und den Raum darum nicht mehr sehen. Und das ist eigentlich die Idee, dass Kinder frei sind, also dass sie Spaß daran haben, frei rumzudenken, also unabsichtliches Denken oder also ohne gleich auch ein Motiv zu haben, so wollen wir das nicht haben oder sowas, aber dass man also trainiert, frei zu sein im Kopf.
Das verstehe ich.
Das ist ein schöner Satz.
Den muss man erstmal kurz wirken lassen.
Also ja.
Gerade weil ich dann so vor Augen auch habe, was natürlich auf der anderen Seite passiert, wenn das Buch in Hände von Nicht-Kindern kommt. Ja, und wir haben uns natürlich auch Amazon-Rezensionen angeguckt. Wir haben uns, du hast heute Morgen auch noch was gesagt.
Ja, ich habe bei Thalia.
Genau, bei Thalia geschaut.
Geguckt, genau, und, nach Rezensionen.
Wir sind fest überzeugt, das ist zum Glück die schweigende Mehrheit, die nicht rezensiert, aber die Rezensionen, die man sieht, sind schon ganz schön übel teilweise. Ne? Also Traumatisierung von Kindern, das werden Sie ja sicherlich auch gelesen haben und gehört haben. Sind Kinder davon traumatisiert aus Ihrer Wahrnehmung, wenn sie mit dem Buch unterwegs sind?
Nee, also bei meinen Schullesungen habe ich das überhaupt gar nicht so empfunden. Das waren also die besten Lesungen meines Lebens, würde ich sagen. Die beste Stimmung und also es war großartig. Natürlich kann man, wenn es gibt ja traumatisierte Kinder und vielleicht muss man die nicht mit schlimmen Themen belästigen, aber das ist ja, also es ist ja nur ein Buch. Das sucht sich ja jeder so aus, wie nach Interesse halt. Ist ja keine verordnete Lektüre für alle Kinder oder sowas. Also ich weiß nicht, ich kann mich da gar nicht drüber aufregen.
Ach, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Weil das ja irgendwie sehr politisierende Kommentare auch sind, die da in den Rezensionen erscheinen und so weiter. Ob Sie das irgendwie persönlich, also wie Sie persönlich damit umgegangen sind und ob das irgendwie was mit Ihnen gemacht hat, jetzt auch für nächste Projekte oder ob das, also ja, wie so der Einfluss war.
Das deckt ja auch Herzblut.
Ja, eben,
so
genau.
Ne? Also das betrifft einen ja dann wahrscheinlich schon irgendwie.
Ich lese das nicht.
Sehr gut.
Ja, gut.
Ich höre davon, aber das reizt mich dann erst recht natürlich nicht. Nee, ja. Ich halte mich davon fern.
Gab es denn da seitens Ihrer Verlegerin irgendwie Probleme oder für die Verlegerin?
Ich glaube, für den Verlag war das ein bisschen krass schon, was da so abgegangen ist. Die versuchen sich auch so mit den Mitteln, die man hat, zu wehren. Aber ja, ich weiß nicht. Ich halte mich da raus, ja.
Ich glaube, das, was wir vorhin schon hatten, man traut Kindern zu wenig zu. Also ich weiß noch, mein Sohn in der 4. oder 5. hatten die ein Sterbehilfeprojekt in der Schule, ne, wo dann wirklich jemand vom Hospiz kam, wo die eine Woche lang sich wirklich mit Tod und Sterben befasst haben. Und da gab es natürlich auch einen Teil der Elternschaft einen Aufschrei, das kann man nicht machen, aber es gehört halt dazu. Und die Kinder sind erstaunlich gut abgeklärt fast schon damit umgegangen, ne? weil für die das ganz normal war, dieses Thema zu adressieren. Ist das hier auch so?
Also ich weiß nicht genau, ob Ihnen das auch so gegangen ist, aber im Laufe des Erwachsenenwerdens entwickelt man halt Ängste, die man früher nicht hatte. Vor allen Dingen auch, wenn man selber dann Kinder hat, dann wird man irgendwie ein bisschen ängstlich. Und auch, weil man natürlich Sachen anders überblickt und Konsequenzen befürchtet und sorgenvoller ist und sowas. Und all diese Emotionen haben Kinder ja noch nicht. Die sind halt noch unbeschwert und die lassen sich auch nicht schocken von, wenn Leute jetzt in unserem Bilderbuch, da gibt es halt Tote zu sehen, die an der Grenze verdursten. Also das ist natürlich super schrecklich, aber für die Kinder ist das eher ein also die sind mega interessiert daran, warum sind die da jetzt und warum liegen die denn da noch und warum kümmert sich da denn keiner und wie ist das gekommen? Also es ist einfach ein krasser Gesprächsbedarf. Und ich glaube auch, dass das Unbequeme an dem Buch ist, dass die Eltern dann darüber reden müssen und das lieber nicht tun würden.
Wie machen Sie das bei den Lesungen? Können Sie darauf Antworten geben? Also die Frage ist ja eine berechtigte. Warum liegen die noch da? Warum kümmert sich niemand?
Ja, also ich denke mir ja Geschichten dazu aus. Ja. Also in diesem Szenario finde ich, also das ist ein grausames Szenario, die werden da liegen gelassen zur Abschreckung, damit keine anderen mehr kommen.
Ja, ich finde auch spannend, dass man als Kind und das ging mir auch so, ich habe auch so, also wir waren zum Beispiel, als ich in der 6. Klasse war, relativ jung, waren wir in einem Arbeitslager. Als Klassenausflug sind wir in ein Arbeitslager gefahren, also nach, wo sind wir hingefahren? Nach Sachsenhausen. Da gab es auch, also es war auch ein Riesendrama für die Elternschaft. Und ich weiß aber, dass mich das überhaupt nicht, also ich habe das mitgekriegt, dass es ein Drama war, dass wir da hinfahren und dann war ich irgendwie gespannt, was da passiert. Und ich habe das als Kind nicht, also natürlich wusste ich, dass das schlimm ist, aber es hat mich emotional nicht schlimm mitgenommen, sondern es war wirklich eher ein, ja, das ist passiert und ich habe das sehr sachlich wahrgenommen. Und ich glaube, das ist eine Kunst, die uns als Erwachsene abhanden kommt. Also ich war dann im Erwachsenenalter auch nochmal in Krakau und in Auschwitz. Es war viel schlimmer. Es war 10-mal schlimmer, weil ich ganz anders vorbelastet war. Und ich glaube eben, genau das, was Sie sagen, und das passt ja auch zu dem, was Sie vorhin erzählt haben, dass Sie die Texte sehr sachlich gelassen haben. Ich glaube, man hat als Kind eine sehr sachliche Wahrnehmung, auch weil man emotional anders vorbelastet ist, weil man eben nicht noch vier Schritte geht von, was würde das bedeuten für meine Kinder und für mich im Alter und für meinen Arbeitsplatz und mein Mittagessen, sondern einfach ein sachliches Interesse daran hat und auf emotionaler Ebene davon gar nicht so
und weil man die
Details, angefasst ist.
Details des Schreckens ja vielleicht auch gar nicht kennt als Kind. Ne? Also man weiß zwar, da liegt jetzt ein Toter, aber der Weg dahin, der ist so ein Kind ja wahrscheinlich gar nicht bewusst, um in diesem Bild zu bleiben.
Ja, und ich glaube, dass das eben Kinder befähigt, vielleicht auch sachlicher und kreativer über Dinge nachzudenken als wir, weil also ein Erwachsener würde sich vielleicht daran festbeißen, was kann man jetzt machen, um diese Toten, dass niemand stirbt an der Grenze und um die da wegzuholen, was können wir da machen? Und ich glaube, ein Kind hat dann eher noch das große Ganze im Blick, weil das, also ich kann mir vorstellen, dass sie dann erklären, die werden da liegen gelassen zur Abschreckung und dann ist das okay und verstanden und dann kann man über die Trinkwasserversorgung reden oder über das nächste Thema. Also ist das so ein bisschen, ja.
Okay.
Nicht, ich weiß nicht.
Sie, ja, keine bitte, Ahnung, das sind ja deine.
Oder nee. Sie dürfen auch gerne, vielleicht haben Sie andere Erfahrungen. Ich spreche hier nur in den Raum, was ich vermute.
Ja.
Also das Monströse jetzt an diesem speziellen Bild ist für Kinder noch nicht sichtbar.
Mhm.
Aber die finden, also die Ungerechtigkeit zum Beispiel, erkennen die immer.
Mhm.
Ohne jetzt besonders mitgenommen davon zu sein. Aber das ist wie ein Fakt. Das ist ungerecht, das muss man ändern. Und das macht es so ein bisschen leichter. Also die sind halt noch frei.
Mhm.
Wie kommen Sie denn zu den Schulen? Kommen die Schulen zu Ihnen und fragen an? Oder schreibt der Verlag die Schulen an? Muss man die überzeugen? Wie sind die Lehrer positioniert?
Die Schulen fragen mich über den Verlag an. Ja, und dann ist es also ein bisschen Zufall, ob die auf das Buch stoßen oder nicht. Wie genau da die, wie die Kanäle sind, ich weiß nicht. Es ist, weiß keiner so genau, sonst könnte man es ja besser steuern.
Wäre sicher für den Verlag interessant, ja. Wie wirkt denn das auf Lehrer? Sind Sie willkommen bei Lehrern oder haben Sie da auch diese kontroversen Diskussionen, die man im Netz in den Bewertungen sieht?
Nee, für Lehrer ist das, also die halten sich sowieso, also meine Erfahrung ist, die Lehrer halten sich da raus, inhaltlich. Die lassen die Stunde mich gestalten und sind so ein bisschen Ordnungshüter da. Aber sind grundsätzlich immer total happy, wenn die Schule solche Veranstaltungen natürlich macht. Also die einzige Rückmeldung von Lehrern, die ich habe, ist immer nur über die Reaktion der Kinder. Also die sagen jetzt nicht, das Buch gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern die sagen, die Kinder finden das Buch super, die holen das jeden Tag aus der Klassenbibliothek raus und reden da noch drüber und so. Also sowas höre ich dann von den Lehrern.
Gibt es eine Fortsetzung?
Nee.
Es gibt keine neuen Szenarien, alles
nicht. Ich finde, der Anstoß ist gemacht. Jetzt kann sich jeder, es kann ja jeder selber weiterdenken.
Mhm. Das ist ja das Schöne an dem Buch.
Das ist das Schöne an dem Buch, das stimmt. Das klingt schon fast nach dem Schlusswort. Ist so schnell.
Ja, Die besten Weltuntergänge von Andrea Paluch und Annabelle von Sperber. Einfach ein super spannendes Kinderbuch. Ich fand es richtig schön, dass wir heute mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen konnten, über das Buch, auf das wir von Lux irgendwie so zufällig gestoßen sind und was dann noch so eine große Welt an Diskussionsraum irgendwie aufgemacht hat. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Paluch.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war sehr schön.
Dankeschön. Aber danke. Eine Schlussfrage, ich wäre sonst nicht ich, habe ich
Mario.
Dann doch noch.
Natürlich.
Ja, das ist so.
Bitte.
12 aufregende Zukunftsbilder, das ist ja der Untertitel. Was ist für Sie das aufregendste Bild gewesen? Was hätten Sie am liebsten für die Zukunft?
Ach so, mein Lieblingsbild? Mein Lieblingsbild ist eigentlich wie wird das denn da genannt? Eigentlich ist meine Lieblingszukunft, dass wir alles so gut designen, dass wir im Überfluss leben. Denn es gibt genug Energie eigentlich für alle und genug Rohstoffe für alle. Man muss sie halt so nutzen, dass sie in den natürlichen Kreislauf zurückgehen und dann gibt es eigentlich keinen Nachteil.
Mhm.
Sind wir doch wieder bei Star Trek.
Ja.
Es gibt alles im Überfluss und jeder nimmt sich nur das, was er braucht. Wir lernen um des Lernens willen. Ja. Finde ich schön. Ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
Danke und auch.
Wir freuen uns schon auf die Kommentare der Schüler und der Lehrer und hoffen, dass wir uns wiederhören. Bis dann.
Genau. Bis dann.
wir sind heute hier in einer kleinen Dorfgrundschule im Harz. Ich sitze hier mit der Schulleiterin der Schule, die hatte das Buch von Andrea Paluch in der Hand und wollte es im Unterricht einsetzen. Und wie genau das funktioniert, ob es funktioniert, wie eine Schule das findet, das hören wir heute. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie haben es vor sich liegen. Ich sehe es, die Zuhörer sehen es natürlich nicht, wir sind im Podcast. Und ich sehe einen großen gelben Zettel drauf. Was steht denn da drauf?
Ich habe mit dem Kollegium, also wir sind 6 Leute hier, es ist eine kleine Grundschule, wir haben darüber gesprochen, haben uns das Buch angeguckt und sind für uns zu dem Ergebnis gekommen, also es ist ein sehr interessantes Buch, wir würden es aber in der Grundschule nicht einsetzen. Für die weiterführende Schule kann ich mir das sehr gut vorstellen oder konnten wir uns das sehr gut vorstellen. Hier bei den Kleinen ist das manchmal noch so, man muss einfach gucken, wie ist die Dynamik in der Gruppe, wie sind die Kinder so drauf, wie sind so die familiären Strukturen, dass da keine Ängste oder Sorgen entstehen. Und manchmal muss man auch so ein bisschen gucken, wie ist die psychische Verfassung von den Kindern. Es gibt Kinder, die können das gut vertragen und mit denen kann man auch schon gut diskutieren und über solche Sachen sprechen. Es gibt aber auch Kinder, die sofort Ängste entwickeln, die dann auch anfangen zu weinen. Und von daher glaube ich, dass es in einer weiterführenden Schule mit älteren Schülern schon gut als Diskussionsstoff funktionieren könnte.
Jetzt ist das Buch ja schon ein paar Jahre auch alt, war ursprünglich für Grundschulen gedacht. Sie sagten, für die Grundschule ist es jetzt nicht geeignet. Hat sich da auch in der Grundschule was verändert? Sind die Kinder heute anders als vor 5 Jahren, vor 10 Jahren?
Also eine Änderung findet definitiv statt, auch bei den Kindern statt. Sie sind heute, also das, was wir beobachten, ist, dass ein Großteil der Kinder sehr, sehr behütet sind. Wenn wir uns einfach mal Stichwort Smartwatch, Handy, dass die Kinder auch ein Stück weit überwacht werden von Eltern, dass sie genau wissen, wo ihre Eltern sind, dass ihnen ganz viel aus dem Weg genommen wird, dass ihnen ganz viel abgenommen wird und dass es da dann schon schwierig ist, dass solche Sachen mit ihnen auch gar nicht besprochen werden oder dass das auch nicht Thema zu Hause ist und dass da einfach Ängste entstehen können. Und das Gefühl haben wir schon, dass es viele Kinder gibt, die Ängste entwickeln einfach in der Richtung.
Haben Sie selber Kinder?
Ja, ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 22 Jahre und studiert Lehramt.
Okay, die Familie weitergegeben sozusagen.
Genau.
Sehr schön. Hätten Sie es denn mit Ihrem Sohn früher benutzt, gelesen, angeschaut als Grundschüler?
Also da haben wir auch drüber gesprochen im Kollegium und weil also meine Kollegen haben alle Kinder und also mit unseren Kindern hätten wir es besprochen. Also ich hätte es mit meinem Sohn auch besprochen, also auch wenn er zum Beispiel 3. oder 4. Klasse gewesen wäre. Einfach weil ich weiß, wie er tickt und weil ich auch weiß, wie ich ihn in bestimmten Situationen hätte auffangen können oder es mit ihm besprechen können. Also ich glaube, wenn man sich da sicher ist, dass das zu Hause gut funktioniert und dass man sein Kind gut kennt, dann kann man das auch wohl auch mit Grundschulkindern im privaten Bereich sich angucken, darüber sprechen und also auch diskutieren.
Okay. Haben Sie denn für Eltern, die das machen möchten und sich nicht so richtig rantrauen, einen Tipp, wie die herangehen können?
Also ich würde, glaube ich, das Buch gemeinsam mit dem Kind angucken und gucken, wie das Kind reagiert, ob es Interesse da für eine gewisse von diesen Szenarien hat, für eine Geschichte hat, mit ihr das dann vorlesen und darüber sprechen und aber auch ganz genau gucken und beobachten, wie mein Kind reagiert. Aber ich würde es gemeinsam machen. Also ich würde das Buch jetzt nicht irgendwie ins Kinderzimmer legen und das Kind damit alleine lassen, sondern wenn man das hat, dann würde man das gemeinsam besprechen und auch anschauen und angucken.
Hatten Sie denn ein Lieblingsszenario?
Zurück zur Natur. Das war so mein Lieblingsszenario, weil ich die Natur an sich auch total mag. Ich habe ein großes Grundstück mit einem großen Garten. Und mein Sohn, der studiert im Moment auch Chemie und Biologie. Also es geht ja auch so ein bisschen in die Naturwissenschaften rein. Und wir haben jetzt gerade gemeinsam, also er musste ein Herbarium anlegen und das haben wir zusammen gemacht. Und da waren wir auch wieder ganz viel in der Natur draußen. Und da merken wir schon, wie uns das gut tut und dass das was Schönes ist und dass man da auch Energie tankt und zu sich selber findet wieder. Von daher war das schon so ein Stück weit.
Dem Herbarium ist ja lustig, da schließt sich der Kreis. Das macht man in der Grundschule ja eigentlich auch mit den Kindern, oder?
Sowas macht man mit den Kindern auch, das Leben auf der Wiese oder generell Pflanzen bestimmen und solche Sachen, ja.
Super. Ja, vielen Dank. Es war super, dass wir auch aus dem Alltag, aus der Schule mal eine Meinung hören. Und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und ja, schöne Ferien.
Vielen Dank.